Ich möchte euch, euch einladen, mit mir das Markus-Evangelium aufzuschlagen, euren Bibel aufzuschlagen im Kapitel 5. Ich hoffe, dass wir heute auch eine gesegnete Zeit haben unter dem Wort und in der Begegnung unseres Herrn Jesus Christus darin, dass das geschehen möge, würde ich gerne beten, unseren Herrn darum bitten. Und wir stehen dazu noch einmal auf. Das ist herrlich, dein Wort zu betrachten und dich darin zu entdecken. Herrlich, weil wir dich darin in deine Herrlichkeit, deine Macht, deine Vollmacht, deine Souveränität, vor allem auch, Herr, deine Siege sehen dürfen. Sehen dürfen, Herr, dass unser Herr ist der, dem alle Macht gegeben ist. Dass unser Herr der ist, der die Macht des Feindes gebunden hat, der sie besiegt hat, das ist unser Herr. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, dass du auch heute durch dieses Wort und durch diesen Text an unseren Herzen arbeitest, zu unseren Herzen sprichst, die Wahrheit durch deinen Geist bestätigst, uns froh machst und uns erbaust und stärkst, Herr, aber auch da überführst, wo wir diese Herrlichkeit eigentlich noch nicht sehen und auch ihr noch nicht unterwerfen. Um deinen guten Segen will ich bitten für diesen Dienst. Bitten, Herr, für die Gemeinde, für jeden, der da ist, für die Gäste, Herr, dass du segnest, Herr, reichlich das Herz vorbereitest und diese berühmten Ohren des Herzens auftust zum Verstehen und zum Wahrnehmen deiner Wahrheit und mir in Vollmacht zu predigen. Jesus, dein Wort muss in Kraft geschehen, Herr, dass es eine Veränderung bewirkt und um diese Vollmacht und Kraft bitte ich, nicht in meiner Autorität und nicht in meiner Vollmacht, sondern in deiner. In deines Namens willen will ich das bitten. Amen. Wir wollen die letzten Verse dieses Abschnittes betrachten, das wir letzten Sonntag angefangen haben, uns anzuschauen. Das ist Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Ich möchte die nochmal am Stück lesen, dass wir das Wort vor unseren Augen haben, von unseren Ohren haben und im Herzen haben. Markus Kapitel 5. Verse 1 bis 20. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner binden, der oft mit Fesseln und mit den Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußzellen zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich, bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist aus dem Menschen. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschickte. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten, schick uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Etwa 2000 und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündigten es der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legionen gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir Gutes und wie der Herr sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Die ersten Verse haben wir den letzten Sonntag miteinander betrachtet. Lasst mich euch kurz mit hineinnehmen und uns nochmal in Erinnerung rufen, was wir bis jetzt entdeckt haben und was wir gesehen haben. Zuerst mal, Jesus erwählt aus den vielen Jüngern, die bei ihm waren, erwählt Jesus die 12 Apostel und es beginnt eine intensive Unterweisung seiner Herrlichkeit. Sie sind berufen worden und erwählt worden zu einem ganz besonderen Dienst. Sie sollen das Evangelium Jesu Vollmacht und Jesus, des Sieges Jesu Christi zu den Nationen hinaustragen. Das ist die große Berufung. Damit sie diesen Dienst tun können, sollten sie selbst erfahren und selbst erleben und mit ihren Augen sehen und mit ihren Ohren hören und an ihrem Leben auch erleben, welche Vollmacht Jesu Christus hat. Das ist, um das zu erleben, um diese intensive Schule zu bekommen, geht Jesus mit ihnen auf einige Reisen und sie erleben auf eine wunderbare, erstaunliche, intensive Art und Weise die Herrlichkeit Jesu. Sofort nach dem Beginn sofort nach der Berufung, das ist Kapitel 3 Markus Evangelium, erleben sie sozusagen die Ausgangssituation, die Schlüsselsituation. Und diese Schlüsselsituation ist die, dass dieser Herr Jesus, der Vollmacht hat, der Sohn Gottes ist, von den Führer und den religiösen Menschen des Judentums abgelehnt wird und seine Vollmacht nicht anerkannt und nicht angenommen wird. Und Jesus erklärt ihnen, dass er die Vollmacht aber hat. Und er sagt, ich habe den Satan gebunden. Ich habe die Vollmacht. Ich bin der, der den Satan bindet. Das ist die ganze Ausgangssituation, und die jetzt die Jünger und die Apostel in intensiver Weise kennenlernen sollen. Was bedeutet, dass Jesus die Vollmacht hat über den Satan und über Dämonen? Was bedeutet, dass er den Satan gebunden hat? Das sollen sie jetzt erleben und sollen sie jetzt erfahren. Und um das zu unterstreichen, bringt Markus erstmal sozusagen die Theorie. Es gibt so drei Lehrlektionen, die Jünger erfahren sollen. Und Jesus lehrt sie, was es bedeutet, dass er Vollmacht hat, dass sein Wort vollmächtig ist und dass sein Wort, wenn er spricht, dass daraus Dinge geschehen und Dinge passieren. Diese drei Lehren haben wir in diesen drei Gleichnissen uns angeschaut, die unmittelbar danach berichtet werden. Wie kraftvoll das Wort ist, was dieser Same Gottes, was der Same des Wortes Jesu Christi, was es auslösen kann. Es schafft Frucht, es schafft Wiedergeburt, es kann niemand es ersticken oder wegnehmen, wenn das auf einen guten Boden fällt, bringt es Frucht, es hat in sich selbst Kraft und all diese Dinge lehrt Jesus und offenbart es ihnen. Um ihnen dann ganz praktisch zu zeigen, wozu oder wie vollmächtig sein Wort ist, diese Lektion dürfen sie als erstes erfahren, als sie mit Jesus ins Boot steigen und aufs jenseitige Ufer rüberfahren. Und sie erleben diese Vollmacht im Wort. Jesus steht auf und sagt zu dem Wind und zu dem See, still, und sie gehorchen ihm. Und sie erstaunen darüber und sagen, was ist das für einer, das Wind und Wellen und alles ihm gehorchen. Also sie erleben diese Vollmacht in seinem Wort. Aber das ist noch nicht alles, denn Jesus hat nicht nur die Macht über die sichtbare Welt, Jesus hat auch die Macht über die unsichtbare Welt. Und dieses wird demonstriert und illustriert, indem er mit ihnen ans jenseitige Ufer fährt. Und er fährt nicht ohne Grund dahin. Er fährt in das Land der Heiden. Er fährt in das Land, da wo der Satan intensiv seine Herrschaft ausübt. Und ich bin mir sicher, er steuert ganz genau einen Ort und einen Punkt, wo einer da haust, ein Besessener, der in einer Art und Weise besessen ist, wie die Jünger es vorher wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Er will ihnen die nächste Lektion zeigen. Er will die nächste Demonstration seiner Vollmacht und seine Kraft offenbaren. Nämlich, dass wenn er spricht, nicht nur die Wind und Wellen ihm gehorchen, sondern auch die Legionen von Dämonen ihm gehorchen. Und das ist die nächste Lektion, die die Jünger bzw. die Apostel dann erleben. Und das ist ein sehr anschaulicher Unterricht, den sie da haben. Drei Begebenheiten werden uns gezeigt, an denen es deutlich wird, was Jesu Vollmacht ist. Das heißt, seine Macht über Wind und Wellen, dann in unserem Abschnitt hier seine Vollmacht über die Dämonen und im nächsten Abschnitt, dazu kommen wir dann in den nächsten Abschnitt ist seine Vollmacht über Krankheiten und nicht über die letzte Konsequenz der Krankheit, nämlich der Tod. Aber all das, was da uns berichtet wird, ist insoweit eigentlich nichts Neues, denn das haben wir vorher schon gesehen in dem Markus-Evangelium, dass Jesus Vollmacht hat über Dämonen, über die Krankheiten, über die Schöpfung. Was wir hier haben, ist einfach nochmal eine viel tiefere und viel größere Demonstration seiner Vollmacht. Es wird nur aufgezeigt, er hat nicht nur die Macht, also inwieweit und wie gravierend und wie groß diese Vollmacht ist. Diese Lektion sollen die Apostel lernen. Das ist unser Abschnitt, da befinden wir uns. Und wir sind ja im Kapitel 5, wo eben diese Vollmacht Jesu, seines Wortes, er spricht und auch Dämonen müssen ihm gehorchen. Was haben wir bis jetzt gelernt und was haben wir bis jetzt gesehen? In den ersten 5 Versen des Markus-Evangeliums wird uns eine sehr detaillierte Besessenheit dargestellt. Warum sehr, sehr detailliert? Um aufzuzeigen, wie sehr er besessen ist. Um wiederum zu zeigen, wie sehr Gottes oder Jesu Macht und Jesu Vollmacht ist. Darum nimmt sich Markus viel Zeit, um diese Besessenheit sehr, sehr klar zu machen. Die Hauptbotschaft dieser ersten 5 Verse ist, niemand konnte ihn binden. Keine Ketten konnten ihn halten. So stark war die Besessenheit. Wie viele Menschen es auch versucht haben, ihn zu bändigen, ihn unter Kontrolle zu bekommen, sie waren nicht in der Lage. Jetzt kommt einer, und jetzt unser Zusammenhang, jetzt kommt einer, der die Vollmacht hat, den Satan zu binden. Und er kommt und bindet sie. Kein Mensch konnte das tun, was Jesus getan hat oder tut. Niemand hat diese Vollmacht, die Jesus hat. Kein Mensch konnte diesen Besessenen binden. Denn diese Besessenheit war sehr, sehr, sehr extrem. Deutlich wird die Besessenheit in der Größe. Denn die Dämonen geben selbst Zeugnis und sagen, wir sind viele. Unser Name ist Legion. Mindestens 6.000 Mann ist in einer römischen Legion. Wir können davon ausgehen, mindestens 2.000 Dämonen haben diesen Mann besessen gemacht. Warum? 2.000 Schweine sind besessen geworden, als sie da in sie hineinfuhren. All diese Begebenheiten und all diese Details beschreiben, wie intensiv oder wie stark die Besessenheit ist, um wiederum zu zeigen, wie groß Jesu Macht ist. Das Erstaunliche dabei, schaut mal mit mir in Vers 8, Kapitel 5, Vers 8. Jesus kommt, der Besessene läuft hin, schmeißt sich vor ihm nieder, bringt ein unglaubliches Bekenntnis, sagt, Jesus, du Sohn des Höchsten, du Sohn Gottes, ist... Er bekennt etwas in einer klaren Art und Weise, wie kein Mensch es getan hat. Die Dämonen geben ein größeres und ein klareres Zeugnis, wer Jesus Christus ist, denn sie wissen ganz genau, wer er ist. Die Menschen tappen im Dunkeln, die Dämonen wissen das. Sie kennen ihn, sie kennen ihn. Und dann schaut mal Vers 8. Sie bitten ihn, quäle uns nicht und so weiter, sondern Vers 8. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und sie müssen gehen. Hier findet kein Kampf statt, hier findet kein Exorzismus statt, hier keine Beschwörung und was weiß ich, ein intensiver Gebetskampf, wo Jesus ganz viel betet und fastet, um damit die Dämonen, diese 2000, mindestens 2000 Dämonen ausfahren. Er spricht, fahrt aus den Menschen und die Dämonen, sie fürchten sich. Seht ihr, was für eine Vollmacht Jesus in seinem Wort hat? Wenn wir am Anfang des Markus-Evangeliums noch hören, er kommt in die Synagoge, da kommt ein Besessener oder ist ein Besessener und er spricht, fahre aus und das geschieht. Und da haben wir noch nicht viele Details. Hier haben wir einige Details bekommen, mehr als vorher, was Jesu Vollmacht bedeutet. Er spricht, sagt, fahr aus und sie müssen gehen. Und dann versuchen sie noch irgendwie, ja, dürfen wir, können wir hier bitte bleiben in dieser Gegend, können wir bitte in die Schweine hinein. Das ist kein Streiten, das ist kein, hey, nee, machen wir nicht. Nochmal, das ist Jesus' Souveränität. Er hat Vollmacht und sie müssen sich drunter stellen. Ob sie wollen oder nicht, sie müssen sich drunter stellen. Das ist alles andere als ein Ringen um etwas. Er spricht und es wird. Und er spricht und die Dämonen müssen gehen. Sie wollen im Land bleiben, weil das Heidenland ist und für sie ein leichtes Spiel ist, da wieder welche zu finden, die sie wieder besessen können. Und die letzte Möglichkeit ist, sie sehen Schweine und sagen, dürfen wir in die Schweine? Jesus erlaubt es ihnen. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle nochmal einfügen, weil nach der Predigt kamen einige auf mich zu und wollten wissen, was ist mit diesen Dämonen eigentlich? Ja, was ist mit ihnen passiert? Jesus erlaubt, sie fahren in die Schweine stürzen den Abhang und begehen Selbstmord, einen kollektiven Selbstmord. Und warum macht Jesus das? Warum erlaubt das ihnen, in die Schweine zu fahren? Ich glaube, aus einem ganz bestimmten Grund, um den umliegenden Menschen, um den Jüngern, vor allem den Aposteln zu zeigen, wisst ihr, wie sehr er besessen war? Die sagen, unser Name ist Legion, wir sind viele. Und Jesus sagt, soll ich euch Jünger zeigen, wie viele es waren? Und Jesus zeigt es den Aposteln, wie viele in ihm waren und sagt, fahrt aus. Und jeder von den Dämonen packt ein Schwein. Und die Jünger stehen da und denken, Mann, so viele? So, die Erlaubnis, in die Schweine zu fahren, ist eine Illustration und Demonstration der Besessenheit dieses Mannes und der Vollmacht Jesu Christi. Ich bin mir sicher, Jesus wusste auch, dass die Schweine sich umbringen werden. Er erlaubte auch das. Was ist aber mit diesen Dämonen? Es gibt einige Meinungen und Theorien darüber, nicht wenige lehren, dass sie dann in den Abgrund geschickt worden sind, sozusagen in das Gefängnis von Dämonen und mussten da jetzt warten auf das Gericht. Ich bin da eher nicht der Meinung, sie verloren, oder andersrum, die Dämonen, um in dieser sichtbaren Welt Kontakt zu haben und Einfluss oder greifbar zu sein, brauchen sie Leiber. Ob menschliche, vornehmlich menschliche, die brauchen Körper, weil sie Geist sind. Und in dem Moment, wo die Schweine sterben, sind sie wieder körperlos. Und ich glaube, da gehen sie auf die Suche und suchen sich neue Opfer. Darum wollten sie in der Gegend bleiben. So, wenn wir ein Schwein irgendwo in Hauptsache, wir können hier etwas finden. Und überlegt mal, Jesus erzählt davon. Und wenn ein Dämon ausgetrieben worden ist und das Haus sauber gefegt ist und dann nichts anderes hineinkommt, was sagt Jesus? Dann schweift er umher, findet keinen Platz, dann geht er zurück und sagt, ja, guck mal, ob ich da wieder einen Platz finde. Und dann kommt er zurück und bringt noch seine Freunde mit. Und sagt, hey, die haben sogar aufgeräumt für uns. Dann wieder Platz für uns. Und die kommen und es geht ihm viel schlimmer. So, sie streifen wieder umher, sie sind in einem Heidenland. Da gibt es einige Kandidaten, die sie gerne für sich beanspruchen wollen und die gehen wieder auf die Suche. Auch aber das nicht lange, dazu aber gleich noch mehr. Also, was ist mit diesen Dämonen? Sie sind nicht tot, sie sind nicht mit den Schweinen ersoffen. Ich glaube, sie suchen sich eben neue Opfer. Aber sie müssen in diesem Gebiet bleiben. Wann dürfen wir bleiben hier? Sie müssen Jesus fragen, dürfen wir bleiben? Unglaublich, was die Jünger bis jetzt da erlebt haben. Erstaunlich, was sie erlebt haben. Und wie sehr Jesus seine Vollmacht ihnen vor Augen gemalt hat. Ich finde es schon erstaunlich. Das Ganze geschieht, um den Jüngern einfach etwas zu zeigen. Jesus macht das, um den Jüngern etwas zu zeigen. Er sagt, ich möchte, dass wenn ihr hingeht und meine Zeugen seid, dass ihr wisst, von was ihr Zeugnis ablegt. Dass ihr das bezeugt, was ihr gesehen habt. Könnt ihr euch erinnern, als Judas sich umgebracht hat und die Apostel den 12. wieder nachberufen? Was war das Grundkriterium, dass der Matthias nachgewählt werden konnte? Was war die Voraussetzung? Sie sagten, es muss einer da sein, der mit uns von Anfang an dabei war. Der all das miterlebte, der wirklich davon Zeugnis ablegen konnte und gesagt, ich kann euch wirklich sagen, was für eine Vollmacht Jesus hat. Denn ich habe das miterlebt, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt, ich habe das gesehen, das erfahren, das erfahren. Das ist die Grundvoraussetzung gewesen, um ein Zeuge und ein Apostel Jesu zu sein. Mit ihm in diesen drei Schuljahren diese Dinge miterlebt zu haben, um dieses gewaltige Zeugnis ablegen zu können. Und es gab nicht nur die 12, denn Matthias anscheinend hatte all die Voraussetzungen, er hat auch all das miterlebt. Und das ist notwendig gewesen. Es geschah um der Apostel willen, dass sie das sehen und dass sie das erleben und wie gesagt zu diesem Zeugnis befähigt werden. Lasst uns zu den letzten Abschnitt kommen, zu dem dritten Teil. Wir haben eine interessante oder eine sehr detaillierte Beschreibung der Besessenheit gesehen. Wir haben eine interessante Beschreibung der Vollmacht Jesu gesehen. Und jetzt möchte ich mit euch eine erstaunliche Beschreibung der Reaktion auf diese Vollmacht Jesus anschauen. Und das sind die Verse 14 bis 20. Jede Erweisung seiner Kraft und Vollmacht Jesu hat zwei Reaktionen unter den Menschen hervorgerufen. Und das Zeugnis der Evangelisten ist voll davon, von diesen zwei Reaktionen. Die erste Reaktion und erstaunlicherweise die größte Reaktion ist darauf Unglaube. Unglaube. Die Menschen konnten damit nichts anfangen. Entweder haben sie es nicht verstanden oder sie reagierten mit großer Furcht und Distanz, ja sogar Hass im Gegenüber. Viele, 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 die das erlebt haben, reagieren mit Unglaube und Distanz Jesus gegenüber. Das ist die erste Reaktion, die wir durch die Evangelien sehen und auch hier in unserem Abschnitt. Und das ist sehr erstaunlich, dass hier so eine Reaktion stattfindet. Die zweite Reaktion finden wir ebenfalls und es ist nicht so oft, aber sie ist da. Und das ist Glaube. Es ist Glaube, es ist Annahme und es ist Nähe, nicht Distanz, sondern es ist ein Suchen nach Nähe, bei ihm zu sein, mit ihm zu gehen, bei ihm zu bleiben, so mit ihm zu leben. Diese zwei Reaktionen gibt es. Wenn Jesus seine Vollmacht offenbart, wird das die einen wegtreiben und die anderen wird es zu ihm ziehen. Und da zeigt sich Glaube oder eben Unglaube. Lasst uns das Erstaunliche wirklich hier anschauen. Die ersten Verse 14 bis 17, beschreiben diesen Unglauben, diese Furcht und diese Distanz, die Menschen wie sie auf dieses Erlebnis reagieren. Ich möchte euch nochmal vorlesen, 14 bis 17. Und ihre Hüter flohen und verkündigten es der Stadt und auf dem Land, und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legionen gehabt hatte, bekleidet mit Vernunft und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war. Und das von den Schweinen. Mussten sie auch erwähnen. Und dann heißt es, und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Ist das keine erstaunliche Reaktion? Sie kommen, sie sehen, sie erleben das. Interessanterweise, sie bitten auch, gell? In dem Text ist ganz, ganz viel Bitten. Darf ich schon so viel sagen? Sie verjagen ihn nicht, richtig? Die sagen, hau ab! Hier ist Jesus und so kommen sie, bitte! In der Weise, wie die Dämonen gebeten haben, bitte, bitte, lass uns das tun, kommen die und sagen, bitte, bitte, geh. Ist doch schon erstaunlich. Sie flehen ihn an, bitte geh von uns weg. Sie erleben etwas, was sie noch nie gesehen haben. Sie haben wahrscheinlich wie viele Jahre oder ihr Leben lang versucht, diesen Mann hier zu bändigen, ihn unter Kontrolle zu bringen, mit allen Mitteln, welche Ketten sie auch ihm auflegten. Sie waren nicht in der Lage, ihn zu bändigen, ihn zu binden, ihn unter Kontrolle zu kriegen. Jetzt kommt einer, er spricht ein Wort und es geschieht und sie sagen, geh von uns. Warum? Was ist das für eine merkwürdige und eine erstaunliche Bitte? Warum wollen sie nicht, dass Jesus bei ihnen bleibt? Interessant ist es, wir finden in diesen zwei Reaktionen, sowohl Unglaube wie Glaube, zweimal eigentlich das Gleiche, und zwar die Verkündigung. Schaut mal, wie das Ganze losgeht. Und die Hütter, also das waren die auf die Herde aufgepasst haben, auf die Schweineherde aufgepasst haben, und die Hütter flohen und verkündigten, heißt es hier. Schon erstaunlich. Nur nebenbei, ich weiß nicht, ob es, also für mich birgt fast jeder Satz in diesem Abschnitt, für mich ist es erstaunlich. Es ist immer Überraschung. Eine Überraschung folgt der nächsten. Eine Reaktion, alles folgt. Und man denkt, wieso passiert das? Wieso passiert das? Und genauso ist verwunderlich. Sie erleben das. Die Schweine sterben da. Was machen sie? Sie packen ihre Sachen und rennen los. Wohin gehen sie? In die Stadt und auf dem Land. Sie durchziehen die ganze Gegend und erzählen und verkündigen davon. Sie verkündigen. Nur interessanterweise löst diese Verkündigung nicht das aus, was wir als Verkündigung sehen oder das Ergebnis, was wir erhoffen. Es löst keinen Glauben, keine Bekehrung, keine Auslieferung an Jesus, keine Nachfolge. Was löst es aus? Neugier. Sie verkündigen, dass sie gehen hin und sagen, hey, wir haben Dinge erlebt, wir haben gerade erlebt, wir haben unsere ganze Herde verloren, unser ganzes Einkommen gerade, von unserem Jahreseinkommen wahrscheinlich. So, die Restaurants bleiben leer mit dem Fleisch dieses Jahr, wir haben kein Fleisch mehr. Aber sie erzählen es überall, was geschehen ist, in der ganzen Gegend, und die Reaktion darauf ist Neugier. Eine große Neugier. Die Leute wollen sehen, was ist da passiert? Was ist das für ein Mensch? Wer ist in der Lage? Wer hat so eine Vollmacht? Wer konnte unseren berüchtigten, ungefürchteten Menschen da binden? Wer ist das? Und die Leute strömen von den Städten, von den Ländern, alle kommen dahin. Um was zu tun? Hier heißt es, um zu sehen, was geschehen war. Sie wollen sich überzeugen. Gut, eine schon, gell? Also wenn man so mal so liest, die Hütte, die Hütter, Hüter, ja, also die Schäfer passt ja nicht hier. Die Schweinehütter, ja. Also, diejenigen halt, die gehen hin und erzählen es überall, wo denken, boah, guck mal, es verbreitet sich, das Zeugnis von Jesus in großer Tat wird bekannt im ganzen Land, im ganzen Heidenland. Und das löst wirklich eine Neugier aus, aber diese Neugier ist keine Neugier zum ewigen Leben. Wisst ihr, immer dann, wenn Erweckungen stattgefunden haben und wenn Gott unter seinem Volk wirkt, zieht das viele Menschen an, viele Neugierige. Aber nicht, weil sie Jesus wirklich kennenlernen wollen, weil sie ihn toll finden und weil sie sagen, oh, weil sie merken, dass sie hingezogen werden. Es ist oft diese Neugier. Was passiert da? Und in der Erweckungsgeschichte, und ich muss nicht von großen Erweckungen reden, grundsätzlich, wenn Gott wirkt, es zieht Menschen an, die neugierig sind. Und nicht jeder Kommende und nicht jeder Neugierige kommt mit dem richtigen Herzen, mit dem richtigen Motiv. Wisst ihr, wie viele von denen, die so neugierig kamen, sich dann umgedreht sind und sind nach Hause gegangen und haben Übles darüber geredet, in den Zeitungen berichtet, in den Nachrichten. Ich kann mich erinnern, als ich mein Studium gemacht habe, da war an der Akademie eine große Aufregung und Freude. Ein Fernsehsender hat sich angemeldet, will eine Reportage über diese Institution führen. Und gerade in der ganzen Auseinandersetzung mit dem Islam und so weiter, wollten sie eine Reportage über Christen und über Mission und so weiter. Und die dachten alle, wow, was für eine Gelegenheit. Die waren so froh, jetzt kommt's Fernsehen. Da war eine Neugier, da war es entstanden. Und Reporter kamen, ein Fernsehteam kam mit Kameras. Und dann wurden gefragt, bei welchem Unterricht darf man mal hineinkommen, darf man mal filmen. Und alle haben gedacht, was für eine großartige Tür öffnet sich uns. Und jetzt können wir unseren Glauben ja sogar in Dreisat oder was weiß ich, sogar bekennen. So naiv sind wir. Sobald sich die Welt neugierig zuwendet, denken wir, boah, jetzt haben wir die Gelegenheit, unser Evangelium zu bezeugen. Wisst ihr, mit was für einem Motiv sie eigentlich kamen? Dieses Motiv haben sie nicht offenbart. Sie kamen und haben schön gefragt und nachdem sie gegangen sind, die haben gefilmt, Interviews geführt, Studenten gefragt, Lehrer gefragt und dann sind sie gegangen und alle waren glücklich, jetzt haben sie das Zeugnis abgelegt. Dann kam die Reportage, dann kamen die Nachrichten und da war die große Ernüchterung. Sie haben das Ganze so in ein Licht dargestellt. Was ist, ich sag's so, wie kommen die Christen, wie können sie sich nur anmaßen, andere Religionen zu evangelisieren zu wollen, belehren zu wollen? Wo ist dann die Akzeptanz und der Dialog und all diese Dinge? Und da war die große Ernüchterung. Aus dem großen Evangelisationsplan und Missionsplan ist ein Schaden entstanden. Und dann Christen dargestellt als die Bösen. Und ich meine, in dieser Weise hier, nicht jede positive oder an neugierige Regung der Welt bedeutet, da ist eine Offenheit für das Evangelium. Hier kommen sehr, sehr viele, weil sie sehen wollen. Und ich habe mir das angestrichen. Schaut mal, und sie kommen zu Jesus. Also, da findet eine Verkündigung statt, ein Zeugnis, die erzählen etwas. Dann heißt es, da kommen viele vom Land und von der Stadt und sie kommen wohin? Zu Jesus. Also es gibt einen schlechteren Ort, wo man hingehen kann. Sie kommen nicht irgendwo hin. Sie kommen wirklich zu Jesus. Da denkt man, jawohl, sie gehen zu Jesus. Sie kommen zu ihm und dann heißt es, warum? Und sehen den Besessenen, der die Legionen gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Sie kommen zu Jesus, sie haben gehört, was er getan hat. Und was sehen sie? Da sitzt er tatsächlich da, lammfromm. Da sitzt er tatsächlich da, bekleidet. Er sitzt tatsächlich da, vernünftig. Interessant, die Beschreibung von der Verwandlung, gell? Was das Gegenteil von Besessenheit dann hier ist. Bekleidet, vernünftig, ruhig. Und sie können es nicht glauben. Sie können es nicht verstehen. Aber wisst ihr was? Sie sehen es. Sie sehen es mit ihren eigenen Augen. Wir kennen ihn, jetzt sitzt er da. Ich bin mir sicher, der hat noch seine Narben gehabt von der Selbstzerstörung. Da sitzt er da. Was wäre die vernünftige Reaktion? Sich demütigen, hinknien und vielleicht zumindest fragen, was ist das für einer, dass selbst Dämonen auf ihn hören? Gibt in dem Moment vielleicht, kann man sich einen größeren Beweis seiner Vollmacht und... Nein. Aber die Reaktion zeigt, dass sie alles andere als gläubig sind. Sie glauben nicht. Sie fürchten ihn. Aber Furcht heißt nicht Glaube. Gott fürchten heißt nicht Gott glauben. Die Bibel gibt ein Zeugnis davon. Jakobusbrief schreibt, dass die Dämonen auch Gott fürchten. Aber gerettet werden sie dadurch nicht. Furcht Gottes heißt noch nicht Glaube. Gott fürchten, Jesus fürchten, heißt noch nicht an den Glauben. Denn der Glaube hat eine andere Furcht und eine andere Folge als das. Denn wir sehen, dann heißt es, sie fürchteten sich. Vers 16, und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen geschehen war und von den Schweinen. Also sie sehen da, sie stehen da, sie sehen das, ihnen wird nochmal alles erzählt, guck mal, das und das und das passiert. Und ihre Reaktion ist, und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus dem Gebiet gehe. Sie flehen ihn an. Sie haben so eine Furcht vor ihm, dass sie sagen, geh weg. Das ist nicht Glaube. Wir werden bei dem Befreiten sehen, was wahre Glaube auslöst. Aber das ist hier, die Furcht ist so groß vor Jesus. Sie merken, da ist einer da, den kennen sie nicht. Sie merken, da ist einer da, das kennen sie nicht. Und sie, darf ich so sagen, sie ertragen es nicht, in seiner Gegenwart zu sein. Warum? Da ist der Heilige Gottes. Das Selbstzeugen. Die Dämonen geben das Zeugen. Das ist der Sohn Gottes des Höchsten. Das ist da. Und da sind Menschen des Teufels da. Da ist der Sohn Gottes da, da sind Söhne des Teufels da. Und sie fürchten ihn. Nicht nur die Dämonen fürchten ihn, sondern auch über die der Teufel seine Herrschaft ausübt, sie fürchten ihn. Sie haben Angst vor ihm. Das ist Angst. Nicht Gottesfurcht, das ist Angst. Ich habe Angst vor ihm. Sie bitten ihn in gleicher Weise, wie die Dämonen bitten. Was haben wir mit dir zu schaffen? Warum bist du hier? Was haben wir mit dir zu tun? Wer bist du? Was machst du hier? Bitte geh. Sie können das nicht einordnen. Sie können das nicht verstehen. Diese Macht und Herrlichkeit können sie nicht. Das passt nicht in ihr Leben hinein. Sie fürchten Gott. Ich möchte euch noch an eine Stelle erinnern. Wir brauchen das jetzt nicht aufzuschlagen. Oder doch, vielleicht machen wir das. Lukas Kapitel 5, Vers 8. Das ist nämlich nicht weit zu blättern, deswegen machen wir das. Lukas Kapitel 5, Vers 8. Wir sind bei dem wundersamen, ist alles wundersam bei Jesus, Fischzug des Petrus, wo sie die ganze Zeit geangelt und gefischt haben, nichts gefangen haben. Jesus kommt und ich finde das so herrlich. Jesus kommt und sagt, Simon, wirf die Netze aus. Er beginnt rational, sagt Jesus, absolut unmöglich, wir haben alles schon getan und so, wie ich kenne mich aus. Und dann sagt er, Vers 5, Kapitel 5, Vers 5, und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort. Wenn du es sagst, dann machen wir das. Weil dieses Wort hat Vollmacht und Kraft. Auf dein Wort will ich die Netze hinauslassen. Er tut das. Und es geschieht ein großes Wunder, die Netze füllen sich, die Boote füllen sich, Drohnen zu ersinken. Und schaut mal Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Füßen, zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Als Petrus diese Herrlichkeit und diese Vollmacht des Wortes Jesu erlebt, merkt er, wer da ist. Es ist der Schöpfer Gott. Er spricht und es wird. Und was merkt er, wer ist? Ein Sünder. Und was ist die Folge? Ich kann hier nicht bleiben. So, entweder muss ich sterben oder Jesus muss gehen. Aber wir beide an einem Ort, das ist unmöglich. Er ist heilig, ich bin ein Sünder. Das ist Angst. Wie kann ich in deiner Gegenwart sein? Das ist der erste und der wichtige Schritt zu der Erkenntnis Gottes. Wir gehen zurück zum Markus-Evangelium. Also Furcht. Liebe Geschwister, die Bitte, Jesus das Land zu verlassen, war nicht, weil sie so sauer waren, dass er die Schweine getötet hat. Sie haben nicht gesagt: Oh Mann, wenn er hier bleibt, dann haben wir keine Schweine mehr. Sie haben auch nicht darüber geschimpft und gesagt: Was hast du mit unseren Schweinen angestellt? Auch das ist nicht. Sie bitten ihn nicht wegzugehen, weil ihnen Schaden zugefügt hat. Sie bitten ihn zu gehen, weil sie in seiner Gegenwart nicht aushalten können. Das ist der Grund. Warum? Sie sind Kinder des Teufels. Sie sind verblendet. Sie sind verfinstert. 2. Korinther Kapitel 4, Abvers 3 heißt es, dass bei denen das Evangelium, das Lichtglanz der Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi, dieses Licht, die sie nicht sehen können. Warum? Weil sie von dem Fürsten der Macht der Luft verblendet sind. Sie sind nicht in der Lage. Sie sind nicht in der Lage. Sie sind verfinstert. Sie gehören dem Teufel. Sie sind Sünder. Und sie können da nicht bleiben. Und sie können da nicht bleiben. Also sagen sie: Geh. Geh bitte aus diesem Land. Weißt du was, Jesus? Hier ist Heidenland. Geh hier ins fromme Land. Hier ist Heidenland. Hier hast du nichts zu suchen. Bitte geh. Wir können nicht am gleichen Ort bleiben. Das Erstaunliche ist, liebe Geschwister, Jesus hört auf diese Bitte. Gell? Schaut mal Vers 18. Und als er ins Boot gestiegen, also er geht. Warum? Ich glaube, weil die Zeit kurz davor aber noch nicht da ist, dass dieses Land auch das Licht sehen sollte. Jesus muss noch einiges tun. Er muss durch die Grundlage schaffen, dass auch die Nationen in dieser Weise Licht erfahren. Der Sieg muss noch vollendet werden, er muss noch sterben. Und dann wird er sagen: Geht hin zu allen Nationen und macht Jünger. Das ist noch nicht so weit. Also geht ins Boot und geht. Aber jetzt kommt etwas Erstaunliches, jetzt kommt etwas Herrliches. Jesus geht, aber lässt jemand zurück. Er lässt einen Jünger zurück, aber er lässt nicht Petrus zurück. Auch nicht Jakobus oder Johannes oder irgendeinen von denen. Er lässt einen zurück, einen Jünger. Lasst uns lesen Vers 18 und folgende. Und als er in das Boot gestiegen stieg, bat ihn der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfte. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr dir an dir Gutes und wie er sich an deine erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in dem Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Das ist ein herrlicher Abschnitt. Er sagt: Ich gehe, aber ich lasse hier einen von mir zurück. Und er lässt diesen Mann zurück, den er gerade befreit hatte. Wieder ein Abschnitt mit vielen Überraschungen. Schaut mal die Reaktion und was wir jetzt haben. Die Reaktion auf Jesu Wirken, auf sein Wirken im Glaube, in der Nachfolge und auch in der Suche seiner Nähe. Jesus geht und das Erste, was dieser Mann sich wünscht, ist: Ich darf mit. Das ist doch gut, oder? Ich weiß nicht. Mir wird sehr, sehr schwer fallen, sagt, nee, du bleibst jetzt hier. Oh, ich würde ihn gerne mitnehmen. Sag, nur bloß weg hier. Kein gutes Land hier. Kein guter Ort für dich hier. Jetzt muss ich dich schützen. Das wäre meine Reaktion. Ich würde ihn mitnehmen, in Watte einpacken und bis er auf die Beine kommt und dann vielleicht irgendwann mal zurückschicken. Als ich zum Glauben kam und in mir ein Wunsch entstanden ist, Jesus zu dienen, und zwar nicht nur ab und zu und hier, sondern wirklich mein ganzes Leben ihm in zu geben. Und ich sage, Herr, ich sende mich, ich bin hier, sende mich. Und ich wollte, dass der Herr mich gebraucht. Aber ich hatte eine große Befürchtung. Wirklich, ich habe das schon ein, zwei Mal bei Gelegenheit gesagt. Meine größte Befürchtung, dass der Herr mich wieder dahin zurückschickt, wo ich gekommen bin. Und es war nach Russland. Ich hatte so Angst gehabt, dass der mich da wieder zurückschickt. Aber ich war bereit. Ich war bereit, diesen Schritt zu tun und wenn er mich dahin führen würde, dahin zu gehen. Ich bin Gott schon ein bisschen dankbar, dass er mich nicht da ganz zurückgeschickt hat. Ganz. Ich habe das Gefühl, ich bin ins kleine Russland zurückgeschickt worden. Ja. Jesus lässt diesen zurück. Er geht auf diese Bitte nicht ein, sondern die Antwort ist sehr überraschend. Er sagt, darf ich bei dir sein? Oh Jesus, ich will bei dir sein. Ich will dir nachfolgen. Wohin du gehst, ich will mit dir mit. So ein guter Wunsch. Das ist die Reaktion eines Gläubigen. Er sagt nicht, geh von mir weg. So, danke, dass du mich befreit hast, aber jetzt lebe ich mein Leben, sondern ich will immer bei dir bleiben. Ich will mit dir leben. Ich will für dich leben. Ich will dir nachfolgen. Wo du bist, will ich auch sein. Für mich gibt es keinen anderen besseren Ort als da, wo du bist. Bitte, bitte darf ich mit. Was für eine Reaktion. Und ich glaube, das ist wirklicher Glaube. Das ist einer, der Jesus so kennengelernt hat, seine Vollmacht in dieser Weise gesehen hat und gesagt, es gibt keinen besseren Ort als bei ihm, bei diesem Sohn Gottes, in dieser Vollmacht mich gerettet hat, mich befreit hat. Wohin sonst sollte ich sonst gehen wollen? Wo finde ich Schutz? Wo finde ich Bewahrung? Wo finde ich Befreiung? Wenn nicht nur bei ihm. Guck mal, was für ein Herz er, dieser Mann, der vor kurzem noch so besessen war. Guck mal, was für eine Verwandlung er erlebt. Da sitzt er da, ruhig, besonnen, bekleidet, vernünftig. Und sein ganzes Wunsch und seine Sehnsucht ist, ich will bei Jesus sein. Das ist ein Gläubiger. Das ist einer, der Wiedergeburt erlebt hat. Ich will bei dir. Als Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung sind und sie Jesus in einer Herrlichkeit schauen, wie nur wenigen es gestattet war und wir irgendwann bald auch sehen werden. Als seine irdische Hülle abgetan war und die Herrlichkeit durchstrahlte und sie diese Herrlichkeit sahen, und die Stimme vom Vater sagt, das ist mein Sohn. Wisst ihr, was ihr Wunsch war? Nie wieder von diesem Berg runterzugehen. Wer einmal in einer Weise die Nähe Jesus so erlebt hat, wenn der Geist Gottes in Jesus offenbart, man will nie von diesem Ort weg, man will das bewahren, konservieren, einatmen und nie etwas anderes erleben. Das ist, und Petrus sagt, oh Jesus, da darf ich ein paar Laubhütten bauen? Übrigens drei und nicht drei für mich, für Jakobus, für Johannes, sondern für dich, für Elia und für Mose. Darf ich euch Hütten bauen? Wisst ihr warum? Bitte bleibt hier. Bitte bleibt hier, geht nicht. Laubhütten ist, wir haben vom Erntedankfest kennengelernt, was das Laubhüttenfest ist. Es ist die Vollendung des Reiches Gottes. Wenn Jesus kommt und das ewige Reich aufrichtet, wo die Herrlichkeit und der Friede wohnen, sagt, lass uns hier bleiben, lass es jetzt bitte geschehen, lass uns jetzt die Laubhüttenfest feiern. Bitte nie wieder weg, nie wieder runter zu diesen Menschen darunter, nie wieder runter in den Berg hinab, bitte hier bleiben. Herr will bei ihm bleiben. Und die Antwort ist, er gestattete es ihm nicht. Mann. Eine komische Reaktion, gell? Jesus ist auf der Suche nach so vielen Jüngern, geht an dem See Genezareth überall und bittet, bittet, bittet. Und hier sagt er, nee, darfst nicht mit. Können wir wenigstens erlauben, mit nach Jerusalem oder nach Judäa, Galiläa mitzugehen? Er sagt, nee, Bleib hier. Er gestattete es nicht. Warum nicht? Die Antwort ist in dem Missionsbefehl. Und ich war sehr überrascht, als ich den Text studierte und anschaute, dass wir einen Missionsbefehl vor dem Missionsbefehl haben. Dass Jesus schon einen Missionsbefehl gegeben hat, jemand an, bevor er seinen Jüngern gegeben hat. Schaut mal, liest mal mit mir genau, was hier steht. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm: Geh hin. Kommt euch das bekannt vor? Was steht in Matthäus 28, ab Vers 16? Geht hin. Geht hin, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich geboten habe. Denn siehe, ich bin bei euch. Das ist ein, zuerst mal Missionsbefehl, heißt, geht hin. Und wohin? Zu allen Heiden. Das ist hier. Geh hin. Und dann, ich überspringe kurz gleich, und verkündige, lehre sie, bezeuge. Warum er jetzt nicht mit nach Hause fahren da, also mit Jesus mitfahren darf, sondern da bleiben muss, ist, du hast jetzt einen Auftrag, du musst hier bleiben. Gib Zeugnis von mir, verkündige das Evangelium, geh hin, mein Freund, geh jetzt. Das ist erstaunlich, dass vor Matthäus 28 oder Markus 16 wir einen Missionsbefehl haben. Schaut mal, dass ein Heide, ehemaliger Heide, einen Auftrag bekommt, die Seinen zu evangelisieren, Mission zu betreiben. Denn er sagt, geh hin und jetzt schaut mal, in dein Haus und zu den Deinen. Und wer sind die Seinen? Was heißt in dein Haus? Geh hin zu denen, zu deiner Familie. Geh hin und geh zu deiner Familie zurück. Denn er hat schon lange nicht bei seiner Familie gelebt. Er hat sich schon lange von seiner Familie distanziert. Denn das hat der Teufel gebracht und das hat er getan. Er hat ihn absolut isoliert aus der Gesellschaft und auch aus seiner Familie. Er lebte bei den Grabstätten. Und er geht zurück zu deiner Familie. Geh zu den Deinen. Geh zu dem Papa, geh zu der Mama, geh zu dem Bruder, geh zu der Schwester, zu der Cousine. Geh zu den Deinen. Warum? Sie sollen sehen, was mit dir passiert ist. Sie sollen deine Verwandlung sehen. Die kannten dich so, jetzt sollen sie sehen, dich so. Besessen, frei. Sie sollen erleben, was meine Kraft und Vollmacht in der Lage ist zu tun. Gib ihnen Zeugnis. Geh zu den Deinen, geh zu deiner Familie. Geh zu den Deinen in dein Haus und zu den Deinen. Wer sind noch die Deinen? Das eine ist die Familie, das andere ist das Land. Geh dahin, wo du herkommst. Geh zu deinen Brüdern und Schwestern in deiner Sprache, in deiner Ethnie. Geh hin. Und wo, schaut mal, wo er hingeht später. Nach Hause fing an, Vers 20. Und er ging hin und fing an, in 10 Städte Gebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Das ist das Heidenland da, das ist die ganze Gegend um den See Genezareth auf der anderen Seite. Er ging nicht nur in sein Haus, er fing da an und erzählte in der ganzen Gegend, was mit ihm passiert ist. Schaut mal, da begann schon Evangelisation. Herrlich. Warum sagt Jesus, er soll nicht gehen? Du musst hier bleiben. Du kannst hier ein Zeugnis sein. Wisst ihr, wie herrlich es wäre, wenn wir zum lebendigen Glauben kommen und Jesus uns sofort, wir sagen, oh Jesus, ich will bei dir sein. Ab in den Himmel. Oh, bitte, nimm uns mit. Darf ich bitte in dieses Boot mit dir, auf die Wolke drauf? Und wenn du aufhörst, wir würden gern mit. Warum hier bleiben? Warum in diesem Land der Besessenheit? Warum in diesem schwierigen Gebiet, wo so viele Dämonen wüten? Warum hier bleiben, Jesus? Ist doch viel besser, ich gehe mit dir mit. Oh, du kannst viel besser auf mich aufpassen. Und ich habe die ganze Kämpfe nicht. Und es ist nicht so schwierig. Und wisst ihr, was Jesus zu dir und zu mir sagt? Bleibe. Geh hin. Geh hin. Geh zu den Deinen. Nicht versteck dich. Geh hin. Warum? Lege Zeugnis ab von dem, was du erlebt hast. Gib Zeugnis von mir. Ich finde es so erstaunlich, was das heißt. Geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige. Hier finden wir wieder eine Verkündigung. Vorhin gab es eine Verkündigung. Wer hat da verkündigt? Die Hirten. Kann man so sagen, die Hirten? Hirten hat ja nichts mit, erstmal mal mit Schwein oder egal. So, die haben verkündigt. Warum? Was ist der Unterschied? Und hier sagt er zu ihm, verkündige. Zu einem. Jetzt bekommt er den Befehl. Jesus sagt, geh hin. Das heißt, er geht in seine Vollmacht. Er geht nicht selbstständig. Zweitens, haben Sie gläubig verkündigt oder nicht? Liebe Geschwister, vorher verkündigen Sie fast genau das Gleiche. Sie erzählen, was passiert war. Da war ein Besessener und so weiter und wurde von Jesus befreit. Und Sie kommen, staunen und sehen das sogar und Sie sagen, Jesus soll weggehen. Jetzt aber kommt er im Auftrag, das heißt mit Vollmacht, und er verkündigt, was ihm passiert ist. Hier verkündigen Ungläubige, geben Zeugnis, was passiert ist. Darin liegt keine Kraft, kein Segen. Hier verkündigt ein Wiedergeborener, einer, der es selbst erlebt hat, der von dem Zeugnis geben kann, was er selbst hat. Das hat Kraft. Jesus sagt zu ihm, geh hin und verkündige was? Wie viel der Herr an den Menschen getan hat. Verkündige das, was in der Bibel steht. Lerne erst einmal das Alte Testament auswendig. Oder erzähl, was ich mit Petrus gemacht habe. Er sagt, geh hin. Wie viel wusste er? Wie viel kannte er? Nichts. Nur eine Sache. So wie der andere Blinde. Ich war vorher blind und jetzt sehe ich. Das kann ich euch sagen. Was ihr damit anfangt, ist eure Sache. Ich hab's erlebt. Warum lässt Jesus diesen Mann da? Er ist das lebendige, persönliche Zeugnis der Vollmacht und der Kraft Jesu. Und dieses Zeugnis wird wahrgenommen und dieses Zeugnis vermag Menschen zu retten. Dann heißt es, und alle wunderten sich. Alle wundern sich. Warum? Hier geschieht ein Zeugnis in Vollmacht. Niemand von uns kann etwas in einem anderen zum Glauben wecken, wenn er selber nicht gläubig ist. Absolut unmöglich. Und ich glaube, darum sind viele Predigten tot, weil tote Prediger verkündigen. Darum sind so viele Zeugnisse tot, weil kein Leben da ist, weil die Prediger selbst das nicht erleben. Von was wollen sie denn brennen und überzeugen und teilhaftig werden, wenn sie selbst nicht erlebt haben? Wie viel können wir in unserem Hause, da wo wir sind, bei unseren ein Zeugnis sein, wenn wir es nicht erlebt haben? Weißt du was? Am Sonntag habe ich gehört. Weißt du was? Von diesem Buch, da habe ich das gelesen. Darf ich so fragen? Bist du Jesus begegnet? Hast du seine Vollmacht in deinem Leben erfahren? Hast du etwas zum Bezeugen? Kannst du sagen, ich war vorher unter der Macht der Finsternis, unter der Herrschaft des Teufels. Mein Leben, meine Familie, ihr wisst doch, wie ich gelebt habe, gell? Oh ja, das wissen wir. Ihr wisst doch, wie ich reagiert habe. Ihr wisst doch, wie meine Aussprache war. Ihr wisst doch, wie mein Verhalten war. Ihr wisst doch, wie ich mit Geld umgegangen bin, mit Frauen umgegangen bin, mit was weiß ich, mit meinem Leben, mit meinem Beruf. Ihr wisst doch, wie ich gelebt habe. Wisst ihr was? Ich bin Jesus begegnet. Ich bin Jesus begegnet. Und er hat mich befreit. Können wir das so sagen? Haben wir Jesus so erlebt, dass wir ein Zeugnis davon erleben können, dass seine Kraft mächtig ist? Oder ist es reine Theorie, die wir gerne glauben? Vielleicht sogar Dinge, von denen wir gesehen haben. Wir gehen hin und sagen, oh, guck mal, der Mensch, der hat sich verwandelt. Ich weiß, der hat so gelebt und jetzt lebt er anders. Das ist, aber zu sagen, hey, ihr kennt mich, gell? Ihr wisst, wie ich früher war? Schaut doch, wie ich jetzt bin. Reicht euch das nicht? Seht ihr nicht Jesu Vollmacht in meinem Leben? Könnt ihr nicht sehen, wie mächtig Jesus in meinem Leben ist? Wie viele von uns können das von sich behaupten, dass sie ein lebendiges Zeugnis der Herrlichkeit Jesu sind? Aber wisst ihr, warum Jesus uns in diesem Land zurücklässt? Aus diesem Grund. Geh hin und verkündige deinen und deinem Haus und deinem Land. Geht hin und gib Zeugnis von dem, was Jesus an dir getan hat. Was hat er an dir getan? Was hat er Jesus an dir getan? Weißt du das? Und ich rede jetzt nicht, weißt du, theoretisch. Ich persönlich, wenn ich mit Menschen rede, vor allem im Vorfeld, wenn sie sich taufen wollen und ich das Zeugnis von ihnen haben möchte, ob sie wirklich verstanden haben, wer Jesus Christus ist, sonst macht die Taufe keinen Sinn. Dann frage ich, was ist Jesus für dich? Wer ist er für dich? Und ich höre ganz genau zu. Und wenn diese Person mir sagt, ja, er ist für Menschen gestorben, für die Sünden der ganzen Welt, dann reicht mir das nicht. Und ich werde nachfragen. Und wenn ich das Gefühl habe, diese Person kann mir nicht die Antwort geben, nämlich zu sagen, er ist für mich gestorben, dann werde ich diese Person nicht taufen. Denn der Glaube, dass Jesus für die Menschheit der Welt gestorben ist, ist eine Sache. Das andere ist, zu sagen, er ist für mich gestorben. Ich weiß es. Ich habe es erlebt, was es bedeutet, mit dem gestorben und auferstanden zu sein. Befreit von der Macht der Finsternis der Luft, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts zu gelangen. Ich kenne den Unterschied. Ich kenne ihn. Ich kenne Jesus. Ich liebe ihn. Jesus lässt ihn da, damit er das, was er erlebt hat und erfahren hat, nicht mehr und nicht weniger, von dem Zeugnis gibt, da wo er ist. Da wo er ist. Ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben, die für mich wichtig sind aus diesem Abschnitt, was bedeutet, ein Zeuge Jesu zu sein. Und ich rede jetzt nicht von der Verkündigung, nicht als Prediger, sondern von uns als Christ. Er war kein Prediger. Er war auch kein Apostel. Er war ein Christ. Was müssen wir bezeugen? Jesus. Darf ich euch auf ein, zwei Dinge hinweisen? Das erste, Jesus, schaut mal Vers 19. Und er gestattete ihn nicht, sondern sprich zu ihm, geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige was? Wie viel der Herr an dir Gutes getan hat. Was sollte Zeugnis geben? Von dem Herrn. Und jetzt schaut mal, was er macht, Vers 20. Und er ging und fing an, im Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel? Jesus. Also was hat er bezeugt? Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Über der Sünde, Tod und Teufel. Das ist, was wir bezeugen. Aber jetzt, wie sollen wir dieses Zeugnis von der Herrschaft Jesus verkündigen? Persönlich. Nämlich, was er an dir getan hat. Gib Zeugnis von dem, was er an dir getan hat. Und ich will jetzt an dieser Stelle sagen, wenn er dir nichts getan hat, von was willst du Zeugnis geben? Höchste Zeit, sich genauso wie dieser Mann zu seinen Füßen zu werfen und zu sagen, erbarm dich, Jesus, erbarm dich meiner. Was er dir getan hat. Und jetzt schaut mal das Zweite. Also was hat er ihm Gutes getan? Und wie er sich deiner erbarmt hat. Von was geben wir Zeugnis? Von dem Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus. Erbarmen bedeutet von seiner Barmherzigkeit. Und was ist Barmherzigkeit? Dass er mit mir nicht das tut, was ich verdient hätte. Das ist Barmherzigkeit. Er sieht meine Schwachheit an, meine Sünden, meine Unfähigkeit, meine Verdorbenheit. Und er tut mit mir nicht so, wie ich es verdient hätte. Sondern er überschüttet mich mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Er holt mich heraus. Gib Zeugnis davon, was er an dir Gutes getan hat. Gib Zeugnis von der Barmherzigkeit Jesu Christi. Das ist das Zweite. Und das Dritte, das ist das Dritte. Das Erste, vom Herrn Jesus Zeugnis geben. Das Zweite, persönliches Tun, was an dir Gutes getan hat. Und das Dritte, gib Zeugnis inhaltlich von seinem Werk. Das ist die Barmherzigkeit, das ist sein Erbarmen, das ist seine Gnade. Dazu, liebe Geschwister, sind wir noch hier auf dieser Welt. Darum nimmt er uns nicht mit wieder ans jenseitige Ufer. Noch nicht. Und wisst ihr, was dieser Mann gemacht hat? Er hat ein Werk der Vorbereitung getan. Denn es hatte nicht mehr lange gedauert und Jesus ist am Kreuz gestorben und hat die Grundlage der Mission geschaffen, dass die Heiden das Licht des Evangeliums sehen können. Und als dann Jesus gestorben war, auferstanden war und der Teufel letztendlich besiegt war, konnten die Jünger hingehen, anfangen von wo? Jerusalem, Judäa, Samaria bis Ende der Welt. Das heißt, sie kamen da vorbei in den Gebieten. Und wisst ihr was? Dass diese Menschen schon vorbereitet waren. Vorbereitet waren, das Evangelium zu hören. Denn sie sagten, oh ja, wir kennen da einen, der hat das erlebt. Wir sind keine Apostel. Die bekommen eine besondere Aufgabe, eine besondere Zurüstung. Wir sind dieser Mann. Und wir sind hier, weil wir dieses Zeugnis ablegen müssen. Amen.